Ich darf Sie ganz herzlich hier begrüßen. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Hat sich herumgesprochen, dass Herr Professor Schallenberg leider verhindert ist. Die Deutsche Bischofskonferenz braucht seine Kompetenz noch dringender als wir. Und kann er heute Abend leider nicht da sein, aber er hat einen würdigen Ersatz geschickt, den Herrn Marco Bonacker. Er promoviert bei Herrn Professor Schallenberg. Es ist vielleicht gar nicht so schlecht, es ist ja ein etwas schwieriges Thema heute, Sexualität und Kirche. Es ist vielleicht auch ganz spannend, das aus dem Mund eines Vertreters einer Generation zu hören, die eigentlich schon lange nach den großen Debatten, also wenn sie an die Debatte um humane Vitae und andere Entscheidungen, wenn Sie daran denken, lange danach geboren sind, also im Grunde gar nicht mehr belastet davon sind und einfach einen ganz unverbrauchten neuen Zugang auch zur Lehre der Kirche in diesem schwierigen Punkt gefunden haben. Das gibt dem Ganzen doch vielleicht eine neue Sichtweise. Ich darf kurz die Biografie von Herrn Marco Bonacker ein bisschen vortragen. Er ist 1984 geboren in Marburg an der Lahn, 2004 Abitur, Schiffsschule in St. Johann am Möhneburg, dann nach Wehrdienst und Studium, im Studium Fächer Theologie, Politik und Wirtschaft an der Philipps-Universität Marburg und in Rom. 2008 und 2009 Tätigkeit als wissenschaftliche Hilfskraft am Katholisch-Theologischen Seminar Marburg. 2010 Abschluss des ersten Staatsexamens an der Philipps-Universität in Marburg. Und seit dem Wintersemester 2010-11 Promovent eben am Lehrstuhl von Professor Schallenberg für Moraltheologie und Ethik an der Theologischen Fakultät in Paderborn. Ich freue mich auf seinen Vortrag. Er hatte auch eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet. Wir haben leider ein falsches Programm oder nicht genug Power dahinter. Auf jeden Fall funktioniert das nicht. Ich darf Sie trotzdem um Ihre Aufmerksamkeit bitten. Machen Sie mit. Es gibt wie immer dann natürlich auch zum Schluss eine Gelegenheit, Fragen zu stellen oder auch zu diskutieren. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank für die nette Vorstellung. Es ist ja immer etwas schwierig, wenn jemand anderes angekündigt ist und auch noch mit hohen Titeln versehen ist und dann kommt jemand, der das nicht ist. Deswegen hoffe ich, dass Sie mir das nachsehen, dass ich vielleicht eine ganz andere Qualität bringe, zumindest die Jugend und die Frische, die ja schon angesprochen wurde. Mit mehr kann ich kaum dienen, aber ich hoffe, dass wir einen informativen Abend haben werden. Das denke ich schon und Sie sind ja alle, wie ich sehe, sehr aufnahmebereit und positiv eingestellt. Und eben klang ja schon an, dass ich aus einer ganz anderen Generation natürlich komme, daher auch vielleicht einen anderen Zugang habe zur Kirche, auch andere Erfahrungen gemacht habe. Und am Anfang soll sozusagen erstmal stehen, jemand, der aus einer ganz anderen Generation kommt, vielleicht klappt das jetzt doch noch, der eben aus einer ganz anderen Generation kommt, aus einem anderen Jahrhundert, aus einem anderen Jahrtausend, nämlich Thomas von Aquin, den viele von Ihnen ja sicher kennen. Und Thomas von Aquin wurde geboren im Jahr 1224 und das heißt im Hochmittelalter und ist daher nicht unbedingt im Verdacht stehend, sehr liberal zu sein für unsere Verhältnisse. Und Thomas sagt zur Sexualität: Die Neigung der Natur haben alle von Gott, denn er bewegt alle. Deshalb ist es unmöglich, dass der natürliche Drang sich auf etwas richtet, was in sich böse wäre. In allen höheren Sinneswesen, also in den Menschen, wohnt aber der natürliche Drang zur sexuellen Vereinigung. Es ist also unmöglich, dass die sexuelle Vereinigung in sich selbst böse wäre. Sagt Thomas von Aquin im 13. Jahrhundert. Für viele von Ihnen, die ja in einer Generation groß geworden sind, wo eine rigide Sexualmoral vorherrschte, kann man sagen, dass letztlich dieser Satz schon zeigt, dass das Wesen der katholischen Sexualmoral eigentlich gar nicht negativ ist, nicht körperablehnend, nicht sexualitätsabweisend. Genau. Dann bitte eine Folie weiter. Genau, hier an der Stelle sehen wir eben nochmal das Zitat, damit Sie dem nochmal etwas genauer folgen können. Und das hat Thomas gesagt in der Summa Contra Gentiles im dritten Buch. Und es ist doch schon erstaunlich, dass zu diesem frühen Zeitpunkt schon ein klares Bekenntnis zur Körperlichkeit, auch zur Sexualität besteht, obwohl natürlich vor dem Hintergrund, dass er selber zölibatär gelebt hat, als Dominikanermönch. Und dieses Zitat, vielleicht können wir das später für die Diskussion noch verwenden, soll zumindest erstmal etwas aufbrechen, nämlich dass wir davon ausgehen, dass die katholische Sexualmoral klassischerweise negativ besetzt wäre. Und das ist letztlich heute auch mein Anliegen. Ich kann sehr gut verstehen, dass viele von Ihnen sicher denken, ich habe ganz andere Erfahrungen gemacht. Negative Erfahrungen, vielleicht rigide Erfahrungen mit Kirche und Sexualität, dass es sozusagen eher das Verbotsmoment gestärkt wurde in Ihrer Erziehung oder in Ihrem Kennenlernen der Kirche. Und ich habe eben eher ein unverkrampftes Verhältnis zur Sexualmoral der Kirche gehabt, denn es gab sie nicht in der Erziehung. Das heißt, ich komme aus einer Generation, in der über solche Dinge überhaupt nicht mehr gesprochen wurde, ganz anders als vielleicht bei Ihnen. Und deswegen ist mein Zugang eher derjenige, dass ich die Sexualmoral der Kirche, auch dann später im Studium, sozusagen erst als positiv entdecken musste und erkannt habe, und das wird dann später noch im Vortrag deutlich werden, dass sie eigentlich sehr viel Positives über den Menschen aussagt und eigentlich Positives dem Menschen zutraut. Und daher ist auch das Grundanliegen, den ich hier verfolgen will, eigentlich ein positives, nämlich einen positiven Zugang zur Sexualität und zur Sexualmoral der Kirche zu beschreiben. Und das ist vielleicht auch vor allem vor dem Hintergrund der Probleme, die sich aufgetan haben im letzten Jahr, 2010, und im Rahmen der Missbrauchsdebatte, ist das vielleicht ein ganz anderer Ansatz und vielleicht ein anderer, den Sie erwartet hätten. Wir können gerne später in der Debatte auf die Missbrauchsfälle eingehen. Nur, ich möchte aus dem problemorientierten Ansatz eigentlich herauskommen. Und dass dieser problemorientierte Ansatz vorherrscht, ist ja verständlich. Die Probleme sind ja allgegenwärtig gewesen und auch sehr erschreckend für mich und für, denke ich, uns alle. Aber, und deswegen ist es kein Vorwurf, dass es problemorientiert ist. Das ist zu Recht natürlich so. Aber es muss auch berechtigt gesagt werden, dass eine andere Sicht der Sexualmoral vielleicht doch hilfreicher wäre, zunächst zu verstehen, dass es kein systematischer Fehler der Sexualmoral der Kirche ist, dass es zu Missbrauchsfällen gekommen ist. Und deswegen müssen wir fragen, was ist überhaupt gelungene Sexualität? Und damit ist eben grundsätzlich ein konstruktiver Ansatz gemeint, der eben nicht von den Defiziten ausgeht, vom Defizienten, das uns ja sehr oft erscheint, auch bei uns selber erscheint. Aber hier wollen wir fragen, was ist eigentlich die Grundforderung, was wird uns zugetraut durch die katholische Sexualmoral? Und dafür habe ich drei grundlegende Punkte, denke ich, die ich ansprechen will. Einmal, dass wir schauen auf die geschichtlichen Epochen, wie wurde Sexualität in verschiedenen geschichtlichen Zusammenhängen gesehen. Dafür möchte ich exemplarisch die Antike nehmen, das heißt das griechische und römische Kulturgut beleuchten, ganz kurz. Dann das Alte Testament, das heißt das Judentum, das alte Judentum, wie stand es zur Sexualität? Und dann natürlich den christlichen Einfluss kurz skizzieren, damit wir sozusagen eine gleiche Ebene haben. Und dann in einem zweiten Schritt zu fragen, was sind eigentlich heute die Grundlagen für Sexualität in unserer freiheitlichen demokratischen Gesellschaft, die ja eine Vielzahl von Formen sexuellen Lebens akzeptiert, fraglos heute akzeptiert. Und wir wollen fragen, was sozusagen die Voraussetzungen sind für die katholische Sexualmoral, sich in einer Welt zurechtzufinden. Mit welchen Partnern hat sie es eigentlich zu tun? Mit welchen Anforderungen hat sie es heute zu tun, anders als früher? Und in einem letzten Punkt ist dann eben das, was ich angesprochen habe, schon, was mir besonders wichtig ist, nämlich zu fragen, was ist eigentlich gelungene Sexualität aus moraltheologischer Sicht? Also sozusagen die positive Sicht auf die katholische Sexualmoral. ja, Sexualität erfuhr in den verschiedenen Epochen der Menschheitsgeschichte eine sehr unterschiedliche Bewertung. Allen Epochen aber gemeinsam ist erstaunlicherweise schon, das muss man sehr deutlich betonen, dass Sexualität nie ohne Normen und Gesetze auskam. Es ist sozusagen immer eine durchgehende Konstante in der Geschichte, dass wir hier von bestimmten Regeln ausgehen können. Und so gelten in jeder Kultur bestimmte Praktiken und sexuelle Ausrichtungen als negativ konnotiert, wurden verboten, auch verfolgt. Und dazu muss man natürlich sagen, dass Sexualität als große Kraft innerhalb des menschlichen Wesens immer auch einhergehen kann, in den Fehlformen jedenfalls, mit Gewalt, mit Machtausübung, Erniedrigung und Zwang. Sodass ausgeübte Sexualität, wenn sie sich auf das falsche Objekt richtet, würde Thomas sagen, immer auch Opfer produzieren kann. Wann aber jemand als Opfer gilt, das heißt, wann eine Form der Sexualität als krankhaft zum Beispiel gesehen wird, das ist abhängig von den Epochen doch sehr, sehr unterschiedlich. Ich würde sagen, es gibt drei Grundpunkte, die die sexuelle Normierung innerhalb einer Gesellschaft bestimmen. Das wäre zunächst mal die religiöse Motivation und das heißt also die von der Religion geprägte Moral in der Gesellschaft. Und man muss sagen, dass das ja innerhalb der Menschheitsgeschichte einen Großteil einnimmt. In der Gegenwart, in der wir gerade leben, haben wir einen sehr gegensätzlichen Punkt, dass die Religion sozusagen ganz rausgehalten werden soll aus den moralischen Wertegebungen. Und da kommen wir zum Zweiten. Der Rechtsstaat ist ebenfalls in den verschiedenen Formen der Sexualität rechtsgebend geworden, hat sozusagen durch das Volk und die Legislative bestimmt, was für sexuelle Ausrichtungen eigentlich verfolgt werden. Auch das ist natürlich religiös geprägt und hat sich aus religiösen Normen auch entwickelt, aber hat sich davon abgelöst. Und der dritte Punkt, der die Sicht auf Sexualität sehr verändert hat, ist selbstverständlich die Wissenschaft. Hier vor allem die Psychologie und die Medizin, also die Humanwissenschaften besonders, die sozusagen immer die Grenze von gesund und krank, die ja durchaus sehr chargieren in ihrem Verständnis, definiert haben. Und dabei ist zu beachten, dass all diese Grundlagen ineinandergreifen natürlich, nichts steht alleine, sondern diese bewirken sich gegenseitig teilweise, angesprochen ja die religiöse Motivation und der Rechtsstaat, die lange Zeit überhaupt nicht voneinander zu trennen waren. Und natürlich muss man sagen, dass keines dieser Punkte alleine auf das Alltagswissen von uns allen immer sofort eingeht. Das heißt, wenn es eine neue Erkenntnis gibt in den Humanwissenschaften, trägt sich das viel später durch, beispielsweise im Verständnis der Kirche über Moral. Ein bekanntes Beispiel, könnten wir sagen, ist bei Thomas, der davon ausging, dass wenn ein Kind entsteht, die Seele sukzessive mit entsteht. Das heißt, nicht sofort bei der Zeugung und bei der Empfängnis vorhanden ist. Die Humanwissenschaften hat erst gezeigt, wie ein Kind überhaupt entsteht. Und dass das Kind sofort sozusagen der Possibilität nach die ganze Würde natürlich verdient. Deswegen lehnt die Kirche Abtreibung ab. Thomas wusste das nicht. Die Humanwissenschaften mussten uns das erst beibringen. Und deswegen ist Moraltheologie und Humanwissenschaften eigentlich nicht voneinander zu trennen. Werfen wir also einen Blick auf die klassische Antike. Vielleicht machen wir eine Folie weiter, noch eine? Noch eine? Ja, genau. Die klassische Antike ist deswegen so interessant, weil natürlich unsere gegenwärtige Kultur zusammen mit dem Christentum natürlich besonders von der antiken Kultur der Griechen und Römer geprägt war. Und diese hatten eine im Vergleich zu anderen Epochen sehr offene und tolerante Sicht auf Sexualität. Und das spiegelt sich ja nicht zuletzt in der Auffassung wider, dass auch selbst die Götter auf dem Olymp sexuelle Wesen sind, dass sie sexuell sehr aktiv sind. Jeder von ihnen kennt sicherlich einige Geschichten davon, dass manche Götter sich in Tiere verwandeln und dann auf die Pirsch gehen sozusagen. Also Sexualität gehörte absolut zum Wesensbestand dieser Kultur, wurde thematisiert. Und auch in den klassischen griechischen Texten unserer großen Philosophen, die wir alle auch im Christentum aufgenommen haben, ist jetzt von Keuschheit, das ja ein großer Wert im Christentum dann besessen hat, eigentlich kein Wort zu finden. Demgegenüber steht der Liebesgott Eros, sinnbildlich ja, für eine positive und sehr, ja, kann man sagen, potente Sicht auf Sexualität. Und auch sexuelle Handlungen, und das ist für die meisten von Ihnen sicher nichts Neues, zwischen Männern und Knaben wurden vielfach als normal angesehen, gehörten zur Norm der Gesellschaft. Und sogar Platon, der nun wirklich auch nicht im Verdacht steht, besonders unchristlich zu sein, da wir ihn sozusagen später getauft haben durch Augustinus, war davon überzeugt, dass homosexuelle Handlungen beispielsweise unter Soldaten Zusammenhalt und Truppenmoral bewirken können. Das heißt, etwas Positives bewirken können. Und eine erste veränderte Sicht auf sexuelle Praktiken wurde dann ja schon im Römischen Reich, aber doch schon unter christlichem Einfluss durch Plotin deutlich. Und der sozusagen zwar noch zur Antike gehört, aber schon den Übergang markiert. Der Übergang wird ja dann später durch Augustinus besonders deutlich, der der erste Mensch des Mittelalters war, der sozusagen das christliche Mittelalter einläutet durch seine Philosophie und Theologie. Aber die klassische Antike, muss man sagen, war eben ganz anders auf Sexualität eingestellt. Ein noch ganz anderes Bild erscheint uns, was die Sexualität betrifft, im alten Israel. Die Bibel des Alten Testaments gibt uns ja ein dezidiertes Bild der Sexualität dieser Zeitspanne. Das kann man ganz deutlich sagen. Wer das Alte Testament von Ihnen kennt, weiß, dass selbst in den bekannteren Geschichten ja schon deutlich wird, dass Sexualität eine große Rolle spielt, aber ganz anders als in unserem heutigen Verständnis. Es ist nämlich besonders und fast ausschließlich auf die Zeugung von Nachkommen und daher auch auf die Absicherung der eigenen Existenz ausgerichtet. Und das lässt sich ganz einfach erklären, dass nämlich das Selbstverständnis als auserwähltes Volk der Israeliten natürlich davon ausging, dass die Gefahr immer von außen kommt. Das heißt, Sexualität muss rein gehalten werden und Kinder müssen sozusagen, Mater, Certa heißt es ja, die Mutter ist immer sicher. Das heißt, das Kind muss auch Jude sein. Und deswegen gibt es ja die bekannte Regel, dass ein Kind dann Jude ist, wenn die Mutter auch Jüdin ist. Daraus erklärt sich dieses Verständnis von Sexualität. Und noch ein zweiter Strang ist etwas anders als bei uns heute zum Glück. Denn Sexualität wird, und vor allem Sex vor der Ehe, wird gar nicht mal so sehr aus moralischen Gründen abgelehnt, sondern vielmehr aus finanziellen Gründen. Denn eine Frau gehörte zum Besitz des Mannes, zum Besitz wie sein Vieh beispielsweise, das muss man so deutlich sagen. Und Sex vor der Ehe hätte diesen Besitz beschädigt. Und deswegen war es nicht, gut, sie hatten jetzt keine Beichte, wer das getan hatte, musste bezahlen. Sozusagen den ausgefallenen Brautpreis ableisten. Das war kein moralisches Problem, sondern ein finanzielles Problem. Und diese beiden Kulturen, die wir jetzt schon verglichen haben und die sich sehr deutlich unterscheiden, zeigen doch, wie unterschiedlich Sexualität auch synchron gesehen wurde, denn diese beiden Zeiten unterscheiden sich ja jetzt nicht auf dem Zeitstrahl, sondern eher von ihrem sozialen Gefüge her. Also kann man schon sehen, wie zu diesem synchronen Zeitpunkt die Sexualität verschieden gedeutet wurde. Mit dem Christentum, das dann auf den Plan trat, eröffnete sich dann ein doch eher heterogenes Bild der Sexualität. Denken wir dann daran zunächst mal an Augustinus, der ja die Sexualmoral der Kirche, muss man sagen, vor allem bis ins 19. und dann aber auch bis zum 20. Jahrhundert doch wesentlich geprägt hat und dessen Prägung, muss man sagen, nicht unproblematisch war. Selbst war Augustinus ja reich an sexueller Erfahrung. Er schreibt zum Beispiel in seinen Confessiones von der Begierde, die ihn einnahm und auch von einem unehelichen Kind, Adeodatus, wissen wir aus den Confessiones. Das heißt, er war sexuell, bevor er Bischof wurde und bevor er zum Glauben fand und von Ambrosius von Mailand dann getauft wurde, sexuell sehr aktiv, hat starke Erfahrungen gesammelt, die ihn dann später aber sehr abgestoßen haben. Und das führte natürlich dazu, dass er sein altes Leben gering achtete und dann vor allem die Keuschheit hochpries. Und wiederum in seinem Werk Civitas Dei, das andere große Werk, das viele von Ihnen sicher kennen, dort wird eben deutlich, wie er das Leben überhaupt sieht. Das Leben auf der Erde entsteht ja zunächst nicht mal durch einen guten Schöpfungsakt Gottes, denn der Schöpfungsakt ist ja das Paradies, zu dem wir zurückkommen sollen, sondern das Leben entsteht, so wie wir es heute leben müssen, aus dem Mord Kains an Abel, Das heißt, aus einem negativen Verständnis heraus. Die Forschung ist sich nicht ganz einig, vielleicht ist es etwas zu flach formuliert, aber Augustinus wurde immer vorgeworfen, dass er natürlich durch seine Prägung durch den Manichäismus, der eine körperfeindliche Religion und Einstellung vertreten hatte, doch diesen Gedanken immer noch weitergetragen hat, weil er auch sein altes Leben dadurch auch abstreifen wollte. Deswegen muss man natürlich für seine persönlichen Ansichten großes Verständnis haben. Das Beste war deswegen auch für Augustinus die Enthaltsamkeit und auch eine Ausrichtung auf Gott. Und deswegen muss man sagen, dass Sexualität, so wie er sie verstanden hat, von Gott und dem Eigentlichen ablenkt. Das heißt, sein Ideal des Lebens war eigentlich das mönchische Ideal, das in sich selber die Wahrheit und Gott sucht, in se ipsum, wie er sagt, in sich selbst die Wahrheit zu finden, nicht nach draußen zu gehen, sondern eher monastisch zu leben. Und das ändert sich eigentlich erst dann, da kommen wir wieder zu Thomas, den wir eben schon gehört hatten, eben durch Thomas und die Scholastik, in der man einen doch für das Christentum fortschrittlichen Bruch feststellen kann. Der ehelische Koitus gewann durch den Bezug auf das Naturrecht wieder eine positive Konnotation. Für Thomas ist das Leben, das wir heute so führen, das fleischliche Leben, kein Mittel zum Zweck, sondern es ist von Gott geschaffen und gut. So ist seine Auslegung unseres Lebens. Es ist nicht etwas, was sofort überwunden werden müsste, wie es bei Augustinus noch, jedenfalls im späten Augustinus noch heißt. Das heißt, man muss aber schon sagen, dass auch Thomas der Meinung war, dass Zeugung von Nachkommen schon das der eigentliche Ehezweck ist. Dass zwar auch Freude an der Sexualität dazugehört, aber dass die Beziehung offen sein muss für Kinder, das hat er dort grundgelegt. Und man muss sagen, dass dieses neue Denken auch einen Einfluss auf die Beicht- und Bußpraxis hatte. Viele der sexuellen Sünden konnten nun einfach durch eine Geldbuße auch abgegolten werden, so wie es im alten Judentum war. Das heißt, es gab die großen Bußbücher und es wurde einfach festgestellt, was man gemacht hatte. Auch zum Beispiel Themen wie Masturbation wurden von der Scholastik eigentlich gar nicht so hochgehängt, also gar nicht so sehr hochgehängt wie dann später im 19. Jahrhundert oder auch im 20. Jahrhundert, jedenfalls im frühen noch. Man hatte eher eine sehr menschliche Einstellung und eine sehr erfahrene Einstellung, die man natürlich auch aus der Beichte gewonnen hatte und sah das als zwar nicht perfekten Weg, aber doch nicht als jedenfalls absolut schwere Sünde, das muss man sagen. Interessanterweise kommt dieser Einfluss eher aus den Humanwissenschaften, die damals dachten, Masturbation würde sozusagen Gehirnschwund bewirken, würde schwachsinnig machen, vielleicht haben der ein oder andere von Ihnen das auch gehört. Das heißt, das kommt gar nicht so sehr aus dem Christentum, jedenfalls nicht aus dem Mittelalterlichen, sondern es kommt eigentlich aus den Humanwissenschaften, weil interessanterweise auch in den frühen Psychiatrien diese Insassen das auch öffentlich gemacht haben. Das heißt, man ging davon aus, wer das macht, wird schwachsinnig. So kam diese fehlerhafte Koexistenz zustande. Nur kurz zur Erläuterung. Und das Christentum, das natürlich immer offen für die Wissenschaften war, hat sich dem dann auch leider verschrieben, muss man sagen. Und letztlich bis in die Neuzeit wurden dann Formen der Sexualität auch kriminalisiert, was ja dann auch später noch in die bundesdeutsche Rechtsprechung Einzug hielt. Homosexualität zum Beispiel war ja auch nicht erlaubt oder auch das Zusammenleben von unverheirateten Partnern. Es gab ja dann diesen Kuppelparagraphen noch, den vielleicht einige von Ihnen auch noch kennen, den ich nur aus Erzählungen kenne. Und jedenfalls können wir feststellen, insgesamt zu dem ersten Abschnitt, dass es eine kulturelle Vielfalt des Umgangs mit Sexualität gibt, die wesentlich durch die gesellschaftlichen Erwartungen geprägt sind. Das heißt, niemand von uns hat sich das einfach ausgedacht, wie er denkt, wie er handelt, sondern natürlich werden Erwartungen als Kinder in der Pubertät an einen herangetragen. Und dann entwickelt sich natürlich auch eine Form der Sexualität und eine Einschätzung der Sexualität und auch der eigenen Zuschreibung von sexuellen Wünschen. Menschliche Sexualität ist aber, anders als nämlich die tierische, und das ist der wichtigste Unterschied, nicht allein durch biologische Voraussetzungen bestimmt, sondern sie wird, jedenfalls kulturanthropologisch gesprochen, kulturell überformt. Das heißt, wir sind ja sozusagen das nicht festgestellte Tier. Wir können, deswegen brauchen wir auch eine Ethik, die auch bei Kain und Abel beginnt, jedenfalls für Augustinus. Dann erst ist doch die Frage wichtig, wie wir uns entscheiden, wenn wir überhaupt Entscheidungsräume haben. Tiere haben die nicht, wir haben die schon. Deswegen gehört Sexualität auch zu unserem Entscheidungsraum. Das Ganze macht das natürlich unglaublich kompliziert. Wenn wir Tiere wären, hätten wir keine Ethik. So brauchen wir eine Ethik, um entscheiden zu können, was richtig und falsch ist. Wichtig wäre mir in dem Zusammenhang jetzt kurz als Zusammenfassung, dass es neben den verschiedenen Formen der sexuellen Anerkennung, das heißt in den verschiedenen Kulturen, die vorhanden ist, aber schon eine Ubiquität der sexuellen Normen gibt. Das heißt, keine Kultur kommt ohne Normen aus, weder die christliche, aber auch eben nicht die Kultur bei den Griechen und Römern. Und ganz deutlich wird doch das verschiedene Menschenbild, das sich in den verschiedenen sexuellen Ausrichtungen zeigt. Ganz kurz könnte man sagen, die Römer zum Beispiel denken funktional von der Sexualität, eher als Triebbefriedigung, nicht mal so sehr als moralische Instanz. Das Christentum aber denkt Sexualität ja personal, das heißt als personale Begegnung zwischen zwei Menschen im Idealfall. Und da sieht man schon das ganz andere Herangehen an die Frage der Sexualität, die dann später noch etwas ausgeführt werden soll. Wie ich ja eben sagte, ist die Sexualität auch eine Frage der Ethik deswegen, weil dem Menschen sein Dasein als Aufgabe gegeben ist. Das heißt, wir finden uns vor, aber eben nicht in dem Sinne, dass wir alles schon wüssten oder immer schon wüssten, was richtig und falsch ist, sondern das wissen wir alle. Wir müssen überlegen, was richtig und falsch ist. Wir müssen uns Orientierungspunkte suchen, die zum Beispiel in der Kirche zu finden sind, die aber heutzutage ganz woanders auch zu finden sind. Die Frage ist natürlich, ob die qualitativ mithalten können, aber zumindest muss man sagen, dass der Mensch eben nicht festgestellt ist. Und er kann sich von der Gestaltung seines Lebens, wir alle können das nicht, ich nicht und Sie auch nicht, wir können uns davon nicht freimachen, dass unser Leben eben nicht festgestellt ist, sondern wir müssen uns fast jeden Tag zu irgendetwas entscheiden. Das ist sozusagen die anthropologische Grundkonstante, die man feststellen muss, auch im Hinblick auf die sexuelle Ausrichtung. Und deswegen ist das Handeln des Einzelnen in gewisser Weise aber schon sozusagen nicht im freien Raum, sondern wir haben ja bereits Normen mitbekommen, durch die Eltern, durch die Gesellschaft. Und zum Thema Normen und dem Verhältnis von Normen zum Individuum hilft uns vielleicht erstmal ein Arbeitspapier der Bischofskonferenz, das habe ich Ihnen mitgebracht, das ist die nächste Folie, ganz genau. Den Menschen von Normen freistellen hieße, ihn einem Entscheidungsdruck auszusetzen, dem er nicht gewachsen ist. Normen im Sinne vorgegebener Verhaltensmuster und Verhaltenserwartungen haben eine Entlastungsfunktion, die den Menschen vor Schaden bewahrt. Die gegenwärtige Tendenz, die auf die Abschaffung bisheriger Sexualnormen hinzielt, führt häufig zur Installierung neuer Normen. Diese beruhen zu einem erheblichen Teil auf Sozialzwängen, wenn auch unter umgekehrten Vorzeichen. Verbote von einst verkehren sich in Gebote. Soweit die Bischofskonferenz. Vielleicht können wir über diesen Satz später noch sprechen, denn viele von Ihnen werden vielleicht anderer Ansicht sein oder das noch präzisieren wollen. Jedenfalls sehen wir hier schon mal im letzten Abschnitt einen Hinweis, der uns zur Frage führt, was ist eigentlich passiert in Ihrer Biografie? Viele von Ihnen haben ja diesen Bruch mitbekommen, dass es einen Normenwandel gab in Deutschland, dass es früher ganz anders war, heute sehr unterschiedlich gesehen wird, jedenfalls die Sexualität. Und da kann man natürlich sagen, dass das Jahr 1968 in eklatanter Weise diesen Normenwandel forciert und vollzogen hat. Und generell geht es hier nicht darum, die 68er einfach abzuwatschen und sagen, das waren keine richtigen Forderungen, die gestellt haben. Denn man muss ja immer davon ausgehen, dass nicht jeglicher Wandel, auch aus Sicht der Kirche, mit einer Anomie, das heißt mit einer Gesetzlosigkeit einhergeht, sondern es wurden ja andere Normen gesetzt. Die Bischofskonferenz hat es hier kritisiert. Und unter anderen Umständen kann Normenwandel auch sinnvoll sein, dann nämlich, wenn durch veränderte Lebensbedingungen sich herausstellt, dass ein früher auf bestimmte Art erreichter Wert so nicht mehr erreicht werden kann. Das heißt, wenn eine Gruppe von Menschen nicht mehr im Falle unseres Beispiels die Normen der Sexualmoral der Kirche verstehen kann, dadurch, dass die Prägungen ganz andere waren als die Prägung von uns, die wir alle letztlich katholisch sozialisiert sind. Kommen wir zum nächsten Punkt. Die säkulare Sicht auf Sexualität. Und zunächst möchte ich in dem Zusammenhang kurz auf die Entwicklungspsychologie eingehen, weil ich eben schon gesagt habe, dass die Wissenschaften und besonders die Humanwissenschaften natürlich auf das Verständnis der Kirche, auch was die Sexualmoral betrifft, eingeht. Und dort kann man erstmal verstehen, dass eine gelungene Ausbildung der Geschlechtsidentität überhaupt die Voraussetzung ist für eine gelungene Sexualität. Das sagen uns die Humanwissenschaften. Und dabei ist die Entwicklung der Geschlechtsidentität abhängig von einem Zusammenwirken von biologischen, sozialen und kognitiven Faktoren. Und all jene Faktoren scheinen jedoch zumindest, das kann man auch sehr deutlich sagen, auf die Ausbildung einer geschlechtstypischen Richtung hinzusteuern, das heißt auf männliche Verhaltensmuster oder weibliche. Die können auch durch die Humanwissenschaften heute sehr deutlich unterschieden werden, dass sie auch zu einem sehr frühen Zeitpunkt gelegt werden, diese Wurzeln der eigenen Geschlechtlichkeit. Und das, wenn sie richtig gelegt sind, sozusagen der Weg in eine gelungene Sexualität ermöglicht wird dadurch. Vor diesem Hintergrund muss man natürlich auch jetzt als kurzer Einschub sagen, dass die Gender-Ideologie, das heißt das Angleichen von Geschlechterrollen und das sozusagen Angleichen auf eine sehr aggressive Art, dem eigentlich entgegensteht. Das heißt, die Humanwissenschaften würden zwar die berechtigten Punkte der Gender-Ideologie schon aufnehmen, das heißt, dass es Gleichberechtigung selbstverständlich geben muss, aber dass es Unterschiede bleiben zwischen Mann und Frau. Das wäre doch eine wichtige Erkenntnis und die Humanwissenschaften sind dort doch auf der Seite der Kirche anzusiedeln, wenn man die Fachliteratur liest. Erste sexuelle Präferenzen und Orientierungen äußern sich natürlich vor allem in der Umstellungsphase, in der hormonellen Umstellungsphase der Pubertät. Und das wirkt sich sowohl körperlich als auch psychologisch aus, sodass erste Handlungen der Sexualität entstehen, erst natürlich eher vorsichtig und teilweise im Schlaf, aber dann doch sehr bestimmt und willentlich. Und die damit einhergehenden Fantasien sexueller Art organisieren auch später die Handlungsart des Heranwachsenden und gehören aus Sicht der Psychologie absolut zum normalen Entwicklungsverlauf. Das sagt uns die säkulare, ganz normale Entwicklungspsychologie. Und erste Erfahrungen mit sexuellen Kontakten werden seit 20 Jahren, das heißt seit der Wende, immer früher gemacht, statistisch. In diesem Zeitraum sind die Aktivitäten um 3 Jahre nach unten verschoben, also bis zum 16. Lebensjahr. Etwa 3/5 der Jugendlichen haben vor dem 17. Lebensjahr Geschlechtsverkehr. Das als Grundkonstante. Das heißt, für mich als Erkenntnis, mit was haben wir es eigentlich zu tun, wenn wir in die Schulen gehen und so weiter. Zu welchem Zeitpunkt können wir überhaupt die Leute noch erreichen? Ja. Und in dieser Vorverlagerung sieht die Wissenschaft eigentlich keine Unnatürlichkeit, sondern eher eine Angleichung an die biologischen Normalverhältnisse, weil man sagen muss, dass die früher einsetzende Geschlechtsreife auch eklatant zugenommen hat. Das heißt, heute sind Mädchen durchschnittlich mit 11,5 Jahren schon geschlechtsreif, haben die erste Ovulation. Und das ist, ich glaube, vor 100 Jahren noch mit 16 gewesen. Also kann man sehen, dass natürlich die Lebensbedingungen ganz andere geworden sind. Auch die Ernährung spielt da eine große Rolle, aber auch die Erziehung und die Sexualisierung der Gesellschaft. Also ist das so vorverlagert, dass letztlich schon im Übergang in die 5. Klasse diese Fragen, vor allem für Mädchen, die ja biologisch etwas frühreifer sind als Jungs, bei denen das etwa ein Jahr nachhängt, immer statistisch, schon die sexuelle Erziehung einsetzen müsste. Man muss aber trotzdem sagen, dass selbst aus säkularer Sicht die Wertvorstellungen, trotz der Ablösung von klassischen Moralvorstellungen, wie sie die Kirche vertrat, trotzdem bei einem monogamen Idealverhalten verbleiben. Das heißt, die gegenseitige Partnerschaft mit einer Person wird trotzdem noch als Ideal gesehen und aufrechterhalten. Das ist die ganz große Erkenntnis eigentlich von neuesten Statistiken. Trotz der Sexualisierung der Gesellschaft und trotz der Freigebigkeit und Freizügigkeit von Sexualität, die wir alle in den Medien beispielsweise wahrnehmen. Trotzdem sind aber Werte nach wie vor vorhanden. Das heißt, Liebe und Treue sind Wörter, die auch aus psychologischer Sicht nach wie vor genannt werden und als Ideal und als gut konnotiert sind. Denn so weiß auch die Psychologie, dass jeder Mensch ist auf der Suche nach Geborgenheit und einem nachhaltigen Angenommensein in einer Beziehung. Und das wäre ja sozusagen schon mal ein sehr guter Brückenschlag zur christlichen Sexualmoral oder zur katholischen Sexualmoral. Die Liebe aber, das muss man trotzdem deutlich sagen, wird im säkularen Rahmen nicht als ewig begriffen, sondern als sehr endlich wahrgenommen. Und leider nehmen wir die auch aus katholischer Sicht als sehr endlich wahr, denn Wörter wie Lebensabschnittsgefährte sind Ihnen allen bekannt und auch die Scheidungsraten sind den meisten von Ihnen bekannt. Die sind so hoch wie nie. Fast 60% der Ehen werden vor dem 20. Jubiläum sozusagen geschieden. Und das sind natürlich eklatante Brüche in den eigentlichen Idealverhältnissen, die wir gerne hätten, die wir auch anstreben. Aber die Realität sieht natürlich ganz oft auch anders aus. Eine weiter, bitte. Genau, das wäre ein weiterer Indikator, wie sehr sich die Gesellschaft doch verändert, auch in sehr kurzer Zeit. Das heißt, innerhalb von 10 Jahren ist der Anteil Alleinerziehenden dann logischerweise durch die großen Scheidungszahlen oder eben auch durch die Nichtheirat stark angestiegen. Was natürlich auch eine soziale Frage beinhaltet und eine politische, denn die müssen ja alle mitfinanziert werden durch Familien, durch intakte Familien. Ohne das natürlich an den Pranger zu stellen, aber es sollte trotzdem nicht als Ideal gelebt werden, wie das in den Medien teilweise propagiert wird, aus meiner Sicht, sondern man sollte auch schon ehrlich mit den Problemen umgehen, die Alleinerziehende haben, ihnen helfen, sicher. Aber das Modell des Alleinerziehenden nicht als Ideal zu propagieren, davon sollten wir, denke ich, nicht abgehen. Und in jedem Fall ist in diesem Zusammenhang eine Partnerschaft und noch weniger der Sex auf Kinder ausgerichtet. Der Sexualakt ist vom Zeugungsakt vor allem durch die technischen Möglichkeiten seit den 60er Jahren fast völlig abgetrennt. Da ist die nächste Statistik, macht das ganz deutlich. Und das ist ja der berühmte Pillenknick. Wirklich im Jahr 1968 beginnt das. Eine eklatante Abwärtskurve. Das heißt, erstmal wird ja das frühere Bundesgebiet gezeigt und parallel dann die neuen Länder und dann später die gemeinsame Statistik. Also sehen wir hier einen eklatanten Abfall, der natürlich durch die medizinischen Möglichkeiten erst virulent wurde und der natürlich auch uns demografisch heute vor eine große Herausforderung stellt. Denken wir an das Rentensystem oder überhaupt an die Sozialleistungen. Die müssen finanziert werden und das geht natürlich nicht in einem Pyramidensystem, wenn die Pyramide umgekehrt ist und die Jüngsten, die arbeiten müssten, eklatant wenig sind. Das muss man also deutlich sagen. Ein anderes Thema in dem Zusammenhang, was die säkulare Sicht auf Sexualität betrifft, ist die Homosexualität. Und man muss aber sagen, dass die homosexuellen Erfahrungen und Handlungen überraschenderweise, für mich jedenfalls, stark zurückgegangen sind, ganz anders, wie man es medial eigentlich präsentiert bekommt, machten etwa in den 70er Jahren noch 20% der Jungen erste sexuelle Erfahrungen in quasi homosexuellen Situationen, das heißt mit gleichaltrigen Jungs, sind es heute nur noch 2%. 20%, 2% heute. Und dies hat den Grund natürlich auch in der Enttabuisierung von Sexualität, die natürlich früher überhaupt kein Thema war. Das andere Geschlecht war ja fast unnahbar und auch sehr schwierig, sich dem Ganzen anzunähern in der Öffentlichkeit und so weiter. Da wissen Sie selber besser Bescheid als ich, welche Probleme es damals gab, eine Freundin zu haben, die man will, wo die Eltern nicht mitbestimmt haben vielleicht. Also das hat sich doch eklatant geändert und zeigt sich eben auch in solchen Statistiken. Und dabei muss man aber sagen, dass die homosexuelle Orientierung innerhalb der Psychologie heute, im Mainstream jedenfalls, nicht mehr als Störung gesehen wird, hat also keine krankhafte Indikation, die also zu Heilung führen sollte. Die Psychologie ist davon seit etwa 10 Jahren abgekommen, sodass auch solche Verbindungen als gelungenes Ausleben von Sexualität bezeichnet wird, innerhalb der Psychologie und natürlich nicht innerhalb der katholischen Sexualmoral. Und auch natürlich gesellschaftlich ist die Homosexualität wird immer unkritischer gesehen. Der Oberbürgermeister von Berlin ist homosexuell. Das ist kein Problem mehr für die meisten Menschen in Deutschland. Und auch unser Außenminister ist homosexuell, der, glaube ich, gestern vor der UN gesprochen hat. Also ist das mitten in der Gesellschaft angekommen, das kann man schon sagen. Und das war auch innerhalb einer sehr kurzen Zeit natürlich. Man kann insgesamt davon ausgehen, dass in Deutschland etwa 4% der Männer homosexuell sind. Das sozusagen als Kennzahl. Die mediale Verbreitung ist natürlich ungleich höher. Das heißt, Homosexualität erscheint uns sehr oft und fast überall, aber die Zahl ist bei 4% und stagniert auch relativ konstant. Generell wird man sagen müssen, dass ein säkulares und postmodernes Verständnis auf keinen Fall wertfrei ist. Es gibt immer noch Werte, aber die sind doch sehr indifferent in der Bewertung von sexuellen Handlungen. Aus meiner Sicht könnte man das vielleicht so abkürzen: Jegliche sexuellen Handlungen sind akzeptabel und gelungen aus Sicht einer nichtchristlichen oder säkularen Wahrnehmung, wenn eine Einvernehmlichkeit zwischen den Sexualpartnern besteht. Das heißt, wenn es auf Freiwilligkeit basiert. Das ist das Einzige, wo man heute einen Konsens finden könnte. Und das wird ja ganz deutlich beim Missbrauch von Kindern. Dort besteht keine Einvernehmlichkeit, sogar ganz offensichtlich nicht, weil es einen riesen, eklatanten, auch psychologischen Unterschied zwischen den beiden Handelnden oder zwischen dem einen Handelnden und dem Opfer gibt. Von daher muss man sagen, dass die Freiwilligkeit hier als Gradmesser für die moderne Gesellschaft schon gilt. Und das ist sozusagen das Umfeld, in dem die katholische Sexualmoral bestehen muss. Mit diesen Herausforderungen muss sie umgehen. Den können wir uns dieser Verantwortung können wir uns letztlich auch nicht entziehen und wollen das auch nicht. Aber es ist sozusagen ein Lernprozess, den die Kirche auch durchmachen musste, sich überhaupt mit diesen Dingen erstmal ehrlich zu beschäftigen. Das sozusagen erstmal zu diesem Punkt. Dann können wir eins weitermachen. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt, der mir besonders wichtig ist. Und zwar zu der Frage, ob eine positive katholische Sexualmoral überhaupt möglich ist, mit dem Handwerkszeug, was uns sozusagen der Katechismus mitgibt. Ist das nicht einfach sozusagen althergebracht, nicht mehr zeitgemäß? Das wäre die Frage, der wir uns heute stellen müssen. Und grundsätzlich muss man sagen, dass innerhalb der katholischen Sexualmoral die Ehe als Raum für Sexualität weiterhin ein Ideal bildet. Und es entspricht sozusagen der katholischen Sexualmoral einer bestmöglichen Sinnverwirklichung des Aktes zwischen Mann und Frau in der Ehe nach wie vor. Im Hintergrund steht weiter die Maßgabe, dass die Liebe, die uns Gott ähnlich machen kann und ähnlich machen soll, das ist unsere Berufung, unser Auftrag als Christen und Katholiken, dass wir vor diesem Hintergrund Gott ähnlich werden und deswegen auch innerhalb der Liebe Fruchtbarkeit zulassen müssen. Das heißt Offenheit innerhalb der sexuellen Beziehung auf Kinder. Das ist immer noch ein Ideal der Kirche, das aus meiner Sicht durchaus Wert hat, verteidigt zu werden. Liebe ist in diesem Sinne Wesenskern der katholischen Sexualmoral und bleibt es. Gott ist die Liebe, betont ja auch Papst Benedikt XVI. In seiner ersten Enzyklika Caritas in Veritate, Deus Caritas Est, Entschuldigung. Und dieser Anspruch, den das Christentum an sich selbst stellt, dieser Anspruch gilt natürlich jedem von uns in gleichem Maße. Das heißt, diese individuelle Liebe in unserem persönlichen Leben deutlich zu machen, obwohl wir natürlich dort immer wieder auf Grenzen stoßen, das wissen wir alle. Diese Liebe in möglichst umfassender Weise zu verwirklichen, ist Aufgabe eines jeden Christen. Und das gilt eben besonders auch für den Bereich der Sexualität, weil hier die größten Verletzungen eben auch geschehen können. Das haben uns die Missbrauchsfälle sehr deutlich vor Augen geführt. Die Frage ist aber, ob dieses Ideal vor dem Hintergrund der eben genannten Punkte der heutigen modernen Gesellschaft überhaupt aufrechterhalten werden können. Es gibt ja unzählige Einwände dagegen. Vielfach wird ja dagegen vorgetragen, dass Monogamie in der Menschheitsgeschichte gar kein Alleinstellungsmerkmal ist, dass es viele andere Formen des Zusammenlebens immer gab, dass die meisten Ehen sowieso nicht immer ganz integer waren, dass die Empfängnisverhütung Sexualität ohnehin nur noch als physischen Akt darstellt, ihn sozusagen reduziert auf die reine Physik und nicht mehr die Seele des anderen anerkennen will, dass die Ehe überhaupt eine Einschränkung ist die heute ja ganz anders als früher nicht mehr aus ökonomischen Gründen geführt wird, weil die Frau abhängig war, das ist sie heute nicht mehr, sondern aus Liebe, und Liebe ist nicht ewig, sondern vergeht. Das wären sozusagen die typischen Punkte, die gegen die katholische Sexualmoral vorgetragen werden. Und mit diesen Anfragen, die sind ja nicht einfach aus der Luft gegriffen, sondern spiegeln natürlich einen Teil der Wirklichkeit wider. Und die Theologie muss damit umgehen. Wir alle müssen damit umgehen, ich auch, obwohl es sehr schwierig ist, vor allem als junger Mensch natürlich. Und ich mir oft anhören muss, dass das, was wir denken, als katholische Kirche natürlich, überhaupt keinen Platz mehr in der Gesellschaft haben sollte, weil es nicht mehr lebbar ist, weil es den Menschen überfordert. Aber die Theologie muss eben damit umgehen, um nicht in der Gefahr zu sein, in ein Selbstgespräch geraten zu können und zu müssen. Das wollen wir auf jeden Fall verhindern. Wie aber kann eine verständliche Sexualmoral der Kirche heute vermittelt werden? Das wäre die Frage, die uns alle heute beschäftigt. Und die Frage wäre auch, ob dieses Gebäude der Sexualmoral nur renovierungsbedürftig ist oder überhaupt renovierungsbedürftig ist oder ob es völlig neu konzipiert werden muss. Und ich meine, dass innerhalb der Tradition der Sexualmoral selbst seit Augustinus und dann auch seit Thomas sehr viel Gutes bewahrt und betont werden muss und dass wir das Rad eigentlich nicht neu erfinden müssen. Und deswegen ist es wichtig, dass gerade eben der positive Ansatz betont wird, der nicht zuerst auf Verbote baut, wie viele von uns das ja doch noch kennen, sondern konstruktiv formulieren kann, was Sexualität aus der Sicht der Kirche überhaupt sein kann. Was für eine Berufung man innerhalb der Sexualität haben kann. Was für ein positives Menschenbild sich darin widerspiegelt. Und mit dieser Meinung bin ich in prominenter Gesellschaft, denn auch Papst Benedikt hat betont in einem Interview mit dem ZDF, dass gar nicht zuerst das im Vordergrund stehen soll, was verboten ist, was schlecht ist, was uns vom Guten abbringt, sondern eigentlich das im Vordergrund stehen soll, was das Große ist, was auch in der Sexualität erreicht werden kann, in der Partnerschaft, in der Liebe. Und nachdem vor allen Dingen ja auch Jugendliche suchen und fragen. Das heißt, die Kirche wäre hier gut beraten, diese Fragen auch aufzunehmen und sich dem zu stellen, was Jugendliche suchen. Jugendliche sind ja besonders dann heute, wenn wir gehört haben, wie schwierig eine sexuelle Ausrichtung heute ist, die man selber finden muss. Man kann sich sozusagen selber neu erfinden. Und dort sind doch gerade die festen Normen der Kirche eine Chance, die aber natürlich nicht Verbotscharakter haben müssen und dürfen, sondern eigentlich eine positive Herangehensweise betonen sollten. Und deswegen sind Treue, Liebe und vor allen Dingen aus meiner Sicht Verantwortung Werte, die wir innerhalb der Sexualmoral finden und auch noch in der sogenannten traditionellen Sexualmoral finden, die doch einem säkularen Verständnis von einer gelungenen Partnerschaft durchaus auch widersprechen. Das heißt, man ist aus meiner Sicht gar nicht sprachlos füreinander aus den verschiedenen gesellschaftlichen Blickpunkten, sondern hat Schnittmengen, die doch betont werden müssten, um gemeinsam sozusagen die Werte noch aufrechterhalten zu können. Und so könnten natürlich auch Leute außerhalb der Kirche für diese Fragen gewonnen werden. Denn diese Fragen, wie ich selber aus meiner eigenen Vita weiß, werden ja durch andere Stellen gar nicht mehr bedient. Das heißt, sexuelle Orientierung gibt es de facto kaum. Im Elternhaus sicher, durch Anschauung, also mehr durch Anschauung als durch Einwirken sozusagen, aber gerade hier wäre doch die Kirche gut beraten, sich dort noch besser zu postieren. Wichtig in diesem Zusammenhang von Sexualität und Verantwortung zu sprechen, wäre es aus meiner Sicht, womit auch der Begriff der Ausdruckshandlung betont wird. Da würde ich gerne mal die nächste Folie zeigen, und zwar ein etwas längeres Zitat, was mir sehr gut gefällt, was eigentlich die Sexualmoral in all ihrer Tiefe eigentlich sehr gut ausdrückt. Und das ist von Klaus Demmer, dem Doktorvater meines Doktorvaters, von Professor Schallenberg, der in Rom studiert hat. Und Klaus Demmer war bis vor kurzem auch noch in Rom, lebt jetzt in Münster. Und er sagt, alle geschlechtlichen Handlungen sind Gesten vergleichbar, denen eine kulturell festgelegte Ausdrucksqualität innewohnt. Je tiefer die Überzeugung von der Ausdrucksqualität, umso nachhaltiger die Wirkung. Es ist darum nur konsequent zu sagen, dass man mit Ausdruckshandlung auch Verpflichtungen eingeht. Man übernimmt Verantwortung, weil man zur Geschichte, ja zum Geschick des Partners geworden ist. Ich denke, das ist ein Zitat, was man, was nicht zu Unrecht hier an dieser Stelle genannt werden kann, weil das doch nicht auf Verbote setzt, sondern auf die große Verantwortung, die wir füreinander eigentlich haben, in sexuellen Beziehungen, auch in Partnerschaften. Und welche großen Chancen in solchen Partnerschaften, wenn sie glücken, und hoffentlich tun sie das oft, welche Chancen dort liegen. Und natürlich wird dann auch mal deutlich, dass ein einfacher Laissez-faire-Stil, das heißt, ein One-Night-Stand ist okay, zum Beispiel, wie es ja heute vielfach propagiert wird, dass dem eigentlich eine Absage erteilt werden muss, ganz deutlich, weil es den anderen Menschen in seinem Personsein überhaupt nicht annimmt, weil es reines Nutzen der anderen Person wäre und gar nicht mehr das Eingehen auf die eigentlichen Bedürfnisse und auf die Person des anderen. Und in diesem Satz wird für mein Dafürhalten schon deutlich, wie wir heute argumentativ vorgehen müssen. Es ist nicht zielführend, einfach Normen zu postulieren, sondern man muss die Ziele hinter den Normen eigentlich viel mehr betonen. Viele von Ihnen kennen das noch. Du sollst das nicht tun. Warum, hat Ihnen gar keiner gesagt. Warum ist denn Sex vor der Ehe überhaupt ein Problem? Deswegen ist das ein Problem. Deswegen ist ja die Ehe auch noch als Ideal bei uns im Christentum sozusagen auf dem Sockel gestellt und das gar nicht mal so romantisch, sondern ganz pragmatisch. Es ist eben so, dass Sexualität Verantwortung impliziert. Verantwortung deswegen, weil Sexualität die intensivste Begegnung zwischen zwei Menschen sein kann und diese Begegnung deswegen humanisiert werden muss, dass sie gut wird, dass sie keinen verletzt. Das wäre das Anliegen eigentlich der katholischen Sexualmoral. Von dieser Warte aus ist da keine Drohkulisse aufzubauen, sondern dem Menschen zu sagen, welche Chancen er durch eine positive Sexualität hat. Heute vergehen allerdings von der Geschlechtsreife, das nochmal jetzt als Problemstellung, bis zur Möglichkeit eines eigenen Hausstandes, der schon ein Indikator für eine ökonomische Sicherheit ist. Deswegen heiraten weniger als Studenten, sondern eher, wenn sie die Ausbildung abgeschlossen haben, vergehen oft mehr als 10 Jahre, eine sehr lange Zeit, in der man sich natürlich fragen muss, wie man mit der Sexualität vernünftig umgeht. Und dies war in allen anderen Epochen, die wir auch heute betrachtet haben, ja kaum so der Fall. Frauen hatten ohnehin keine Ausbildung und haben oft mit 16, 17 geheiratet. Meine Mutter selber noch mit 19 das erste Kind bekommen, was ja auch für heutige Verhältnisse sehr, sehr früh ist. Und die Statistiken, die wir eben gesehen haben, zeigen ja, dass Sexualität bereits, ein Großteil der Jugendlichen bereits als Erfahrung schon grundgelegt ist, mit 16. Da ist der Zug letztlich schon abgefahren, wo sozusagen erste Verletzungen schon entstanden sein können. Das ist die Problematik dabei. Ja. Im Kontext der Liebes- und Verantwortungsethik, wie ich sie nennen würde, als neues Ideal, erscheint eben die Ehe als Ort der Verantwortung, in dem geglaubter und gelebter Glaube eins werden können. Und das halte ich für nach wie vor auch aus Sicht von jemandem, der der Kirche nicht nahesteht, doch nachvollziehbar. Menschen sind eben Wesen, die sich in Symbolen mitteilen müssen, vor allem wenn es um fundamentale Gefühle gegenüber anderen geht. Die unter ihnen verheiratet sind, wissen das sicherlich viel besser als ich. Und daher ist der sakramentale Vollzug der Ehe eigentlich falsch verstanden, wenn er nur als Legitimierung der schon lange bestehenden Verhältnisse, zum Beispiel einer sexuellen Praxis mit einem Partner schon lange entspricht und sozusagen dann nur noch in der Ehe festgemacht wird. Eine Ehe sozusagen, die auf Probe gelebt wurde, wird dann nur noch geschlossen. Das würde eigentlich das Symbol der Ehe aus dem sakramentalen Verständnis ad absurdum führen. Vielmehr ist die Ehe doch Ausdruck des völligen Vertrauens auf eine andere und auf eine mich liebende Person, jedenfalls im Ideal. Und dieses Vertrauen wird auch nach außen hin durch die Ehe dokumentiert. Man steht ganz zu diesem Menschen, auch in der Öffentlichkeit, macht öffentlich, dass man sich auf ihn verlassen kann. Und die Ehe als positive Institution muss also durchaus weiterhin betont werden, aus meiner Sicht. Sie ist eben nicht Einengung, sondern will Liebe und Geborgenheit geben. Liebe wird hier als auf Ewigkeit hin ausgerichtet, verstanden. Und ein Bekenntnis zu dieser Liebe kann doch nicht eigentlich auf Zeit geschehen. Das müssen wir aus christlicher Warte doch sagen. Das ist auf Ewigkeit ausgelegt, genau wie der Zölibat eigentlich auf Ewigkeit ausgelegt ist, weil es ein Versprechen ist, gegenüber Gott, der Zölibat, gegenüber einem Menschen, die Ehe. Und das ist eine große Chance, wenn es glückt, und eine große Freude, wenn es glückt. Die Kirche darf natürlich auch nicht jene aus dem Blick lassen, die verschuldet oder nicht dieses Ideal nicht durchhalten konnten. Das ist ganz klar aus meiner Sicht. Und hier wäre auch noch ein Ansatz, wo man sagen müsste, da hat die Kirche auch zu wenig getan. Diesen Schuh ziehe ich mir gerne an, wenn ich das betrachte, vor allem in früheren Zeiten, dass auf solche Leute herabgeschaut wurde, dass diese Zeiten müssen auf jeden Fall der Vergangenheit angehören. Aber dennoch ist das Ideal weiterhin aufrechtzuerhalten. Das eine ist zu tun, ohne das andere zu lassen. Liebe und Sexualität bleiben nach wie vor aufeinander bezogen. Sexualität ohne Liebe bleibt immer leer und wird oft zur reinen Triebbefriedigung. Und das wäre ja eher animalisch als menschlich. Käme unserem Verständnis von Personen aus christlicher Sicht eigentlich gar nicht entgegen. Und es bleibt dann letztlich das verschlossen, was die Sexualität bieten kann. Und daher erklären sich dann auch alle Abweichungen, die die Kirche ablehnt. Die sind ja gar nicht per se alle schlecht und sofort mit Höllenqualen zu bestrafen. Aber sie sind eben auf diesem Weg zur Liebe natürlich schon defizient. Das muss man sagen, ohne vielleicht auch Leute verletzen zu wollen. Aber man muss sagen, dass das größte Geschenk dann doch die Liebe zu zweit und die Offenheit zu Kindern sein kann. Eine positive Sexualmoral, so könnte man aus dieser Sicht zusammenfassen, würde eine Sexualität betonen, die dem Menschen in seiner Würde als Geschöpf Gottes entspricht, die als Ausdruckshandlung, wie wir gehört haben, Verantwortung und Liebe gleichermaßen impliziert, die den geschlechtlichen Akt humanisiert und die Personalität des anderen voll akzeptiert, voll auf den anderen eingeht. Um es nochmal mit Augustinus zu sagen, den wir eben kritisch beleuchtet haben, aber hier hat er recht und sehr deutlich recht, gelungene Sexualität wäre so gestaltet, dass sie mehr dem Frui, also dem Genuss und dem sich ganz geben an den anderen entfaltet, als dem Uti, das heißt dem Nutzen des anderen, das dem Menschen als Person nicht gerecht wird. Das wäre aus meiner Sicht eine sinnvolle Sicht auf Sexualität, die Frage, die uns ja heute beschäftigt hat, Sinn und Unsinn der Sexualmoral der Kirche. Das wäre aus meiner Sicht der Sinn der Sexualmoral heute, die dem Menschen eigentlich helfen will, in ganzer Fülle leben zu können. Es dürfen nicht unverständliche Verbote im Mittelpunkt stehen, noch einmal, das ist ganz wichtig, die den Spaß verderben wollen, wie es ja viele auch in meiner Generation sehen. Das ist gar nicht intendiert. Das will die Kirche nicht. Es muss aber das Große und die große Verantwortung und die große Dialektik der Sexualität erkannt werden, um den Menschen immer neu begreiflich zu machen, was seine Aufgabe hier auf Erden ist. Und das wäre weiterhin bleibende Aufgabe auch der Sexualmoral der Kirche. Vielen Dank.
Es können jetzt wie immer Fragen gestellt werden. Wir können noch ein bisschen diskutieren. Ich würde sagen, wir nehmen uns so ein Zeitlimit. Ich weiß nicht, es ist ja ein sehr, sehr spannendes Thema. Vielleicht so 9:30, wenn Sie damit einverstanden sind, dass wir das so ein bisschen anpeilen, wenn wir vorher fertig werden, ist natürlich auch kein Problem, aber dass es sich nicht zu ewig hinauszieht. Also ich gut. Also bitte, wer eine Frage stellen möchte.
Ich habe zwei kurze Fragen. Sie haben ja die personelle Beziehung sehr in den Vordergrund gestellt, auch sicherlich zu Recht. Da wäre meine Frage, warum eine personelle Beziehung in einer homoerotischen Beziehung von der Kirche abgelehnt wird. Das passt ja eigentlich nicht zu dieser sehr personellen Beziehung, wenn sie personell ist. Und die zweite kurze Frage, wie passt es in die Achtung der Würde des Menschen und die Würde der Frau, wenn ich in Gesellschaften, die nun Gott sei Dank oder leider mit mehr Kindern gesegnet ist, die Sexualität in der Ehe immer nur in Beziehung auf die Zeugung von Kindern sehe und damit bestimmte Techniken zur Verhütung ausschalte? Mhm. Zwei kurze Fragen.
Danke. Ja, zunächst zur ersten Frage, die Homosexualität. Dort würde ich, auch wenn Sie das personale Prinzip angesprochen haben, das spielt da auch eine Rolle, aber vor allem spielt das Verständnis und die Definition von Liebe eine Rolle, die wir innerhalb der Kirche und innerhalb der Tradition aus meiner Sicht finden, nämlich Liebe ist auf Ausdehnung aus. Das kann man auch sozusagen trinitätstheologisch verstehen. Die Trinität ist selber auf Ausdehnung aus, ist selber innerer Dialog, hat selber den Menschen geschaffen, um die Liebe weiterzugeben, um geliebt zu werden. Das heißt, Liebe auch zwischen zwei Personen muss auf Ausdehnung aus sein, auf Fruchtbarkeit aus sein, und das wäre eben nur innerhalb einer heterosexuellen Beziehung möglich. Das heißt, die Natur würde hier nicht ermöglichen, dass Homosexuelle ihre Liebe eigentlich weitergeben können. Das wäre sozusagen meine Antwort. Ich hoffe, das kann Sie halbwegs zufriedenstellen in dem Punkt. Dann die zweite Frage ist natürlich eine, die politisch vor allen Dingen in der dritten Welt absolute Wichtigkeit hat, und ich verstehe die Frage vollkommen, weil dort Kinderreichtum auch bedeutet oft Leid. Das müssen wir ganz deutlich sagen. Und die Kirche verbietet nun die künstliche Verhütung, will aber damit eigentlich aussagen, was ist Sexualität, ist eben die personale Begegnung. Das ist ein hohes Ideal, was natürlich immer und was nicht immer, aber durchaus erreicht werden kann. Und es gibt Verhütungsmethoden, natürliche Verhütungsmethoden, die sich ja gerade mit der Würde der Frau beschäftigen müssten, die sozusagen keine technischen Möglichkeiten wie Kondome oder die Pille bereitstellen, damit die Frau immer kann, sondern man geht auf den Zyklus der Frau ein. Das kommt der Würde der Frau eigentlich doch viel mehr entgegen als ein rein technisches Machen, was der Papst Benedikt immer so anprangert. Man kann das durchaus, vor allem aus politischer Sicht, verstehe ich Sie vollkommen, kritisieren, das ist sicher richtig. Aber ich würde doch sagen, dass die Kirche vor allem dafür wirbt, die Sexualität auch in der dritten Welt zu humanisieren, dass die Frau nicht immer herhalten muss, um das ganz deutlich zu sagen, mit der Pille und mit Kondomen etc. Das wäre eigentlich das, was die Kirche will. Und ich halte den Gedanken nicht für ganz falsch.
Also mich haben beide Argumentationsweisen überhaupt nicht überzeugt. Ich denke, wenn es um das personale Beziehung geht, Sie sagen ganz zu Recht Liebes- und Verantwortungsethik. Wenn die Liebe zwischen zwei homosexuellen Partnern oder jetzt auch zwischen den Eheleuten, dass da also die Liebe das Entscheidende ist, okay. Wenn das auch in Verantwortung gemacht wird, wenn das auch in Treue gemacht wird, wenn da nicht frei flottierende Liebe ist, Beziehung ist, also frei flottierende Sexualität, dann meine ich, müsste man das doch ganz anders bewerten, als wie das hier so schlechthin getan wird. Das ist das eine. Das zweite, das wäre jetzt auch meine Frage. Mir sagen alle Pfarrer im Bistum, ich habe im Bistum lange gearbeitet in der Ehe- und Familienarbeit, alle Pfarrer sagen mir, es gibt so gut wie kein Paar, das sich meldet bei mir zur kirchlichen Hochzeit, das nicht auch vorher zusammengelebt hat. Sie haben selbst auf den veränderten Lebenslauf hingewiesen. Wenn heute ich mit 30 heirate erst, dann habe ich und mit 11, 12 geschlechtsreif bin, wie Sie gesagt haben, liegt da ein Zeitraum von 20 Jahren. Und ich denke, wenn hier die jungen Leute zusammenleben, meine drei Kinder haben auch vorher vor der Ehe zusammengelebt. Ich habe das durchaus gut geheißen, weil ich wusste, aus welcher Motivation herauskommt, das sagt ja auch die Ethik, welche Motivation ist das, welche Intention gibt es, welche Ziele gibt es. Und wenn hier für viele junge Leute die Ehe durchaus eine Perspektive ist, vorher aber zusammenleben, den Wunsch nach Kindern noch zurückstellen, was ja heute auch möglich ist in der Verantwortung, dann denke ich, muss die Kirche auch sagen, ja, hier werden auch Werte gelebt, die christlichen Überzeugungen entsprechen. Und die werden nicht nur in der Ehe gelebt, sondern auch in anderen Beziehungen. Und von da aus denke ich, geht die Kirche mit ihrer Sexualmoral an der Lebenswirklichkeit auch christlich-katholischer Eheleute, was die Pille angeht, auch an christlich-katholischen jungen Leuten, geht die Kirche mit ihrer teilweise heute noch rigiden Sexualmoral von ganz bestimmten Leuten, ich will keine Namen nennen, geht die hier wirklich an der Lebenswirklichkeit vorbei. Also hier denke ich, muss die Kirche auch wirklich die einzelnen Situationen der Paare auch berücksichtigen. Verwerflich ist, wenn ich den anderen ausbeute. Ganz klar. Das ist Sünde. Sünde heißt, kommt ja von absondern. Wenn ich mich absondere von den Hoffnungen, Wünschen des Partners. Aber wenn zwei diese Wünsche und diese Hoffnungen zum Ausdruck bringen, auch vor der Ehe in Verantwortung, dann denke ich, kann man hier absolut überhaupt nicht mehr von Sünde sprechen. Das Gleiche gilt für homosexuelle Beziehungen. Wenn die hier wirklich in einer Verantwortung miteinander und füreinander da sind, denke ich, kann man wirklich nicht von Sünde, zumal schon nicht mehr von schwerer Sünde sprechen.
Danke. Ja, vielen Dank für das Statement und auch die Reaktionen, die gezeigt haben, dass natürlich die Erfahrungen ganz oft andere sind. Und das ist mir natürlich nicht fremd. Ich lebe ja nicht im Elfenbeinturm. Wir müssen hier natürlich unterscheiden zwischen dem Ideal, was natürlich immer im Vordergrund zu stehen hat, und ich denke, das ist vollkommen richtig, und einer pastoralen Praxis, die manchmal auch andere Dinge erfordert, als natürlich immer das Ideal einzufordern. Das geht manchmal nicht. Und ein altes moraltheologisches Diktum sagt, über das Können hinaus ist keiner verpflichtet. Und letztlich ist es natürlich eine Frage des eigenen Gewissens und auch eine Frage des pastoralen Umgangs. Sie haben ja gesagt, die gehen zu einem Priester. Wenn sie das tun, dann ist doch innerhalb ihres, wie Sie ganz richtig sagen, innerhalb ihres Beziehungsgefüges schon eine Gradualität gegeben, die die Kirche jetzt nicht vollkommen ablehnen kann. Das tut sie ja auch nicht, sondern sie sagt, letztlich, wenn ich jetzt ein Vertreter der Kirche wäre, es wäre doch hervorragend, wenn das zu Ende geführt würde, wenn der Schritt zur absoluten Idealität möglich wäre. Und wenn das Paar da offen ist in dem Punkt, ja, dann ist das natürlich doch hervorragend.
Dann muss man das aber auch öffentlich mal sagen.
Ja, aber die, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und vieles müsste man... Ja, Moment, darf ich vielleicht kurz auf das eingehen, dass man es öffentlich sagen will. Ich glaube, die Kirche hat eine berechtigte Befürchtung, dass, wenn etwas gesagt wird, sofort von Aufweichungstendenzen gesprochen wird. Das haben wir beim Interviewbuch des Papstes gesehen. Das müssen wir schon akzeptieren, das denke ich schon. Wir haben eine Weltkirche, wir haben nicht nur Deutschland im Blick, sondern müssen uns auf die Welt komplett einstellen. Das ist immer die Herausforderung der Weltkirche gewesen und das ist heute noch in eklatanterem Maße, weil wir global vernetzt sind wie nie. Das heißt, Informationen sind in Sekundenstelle überall. Das heißt, es kann hier keine Partikulärlösung geben aus Sicht der Kirche. Das wäre ein Problem, das natürlich immer im Vordergrund steht der Kirche. Mit dem muss man auch umgehen. Aber die Kirche hat eben gewisse Befürchtungen, dass es hier zu Dammbrüchen kommt, dass es zu einer Aufweichung des Ideals kommt, dass dann gesagt wird, ach so, wenn das andere ja auch fast genauso gut ist, dann machen wir es eben so. Und dann erreicht überhaupt niemand mehr das Ideal. Und davor will die Kirche sozusagen warnen. Das wäre das, was ich daran gut verstehen könnte. Aber er hatte sich eben schon...
Ich habe hier... Also ich leite die Diskussion. Als Einwand gegen Ihr letztes Argument möchte ich eine berühmte Dichterin zitieren, die mal gesagt hat, sie war nicht Katholikin, die mal gesagt hat, die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Ich würde sagen, sie muss dem Menschen auch zumutbar gemacht werden und nicht verschwiegen werden.
Da bin ich mit Ihnen ganz einer Meinung, das habe ich ja eben gesagt, über das Können hinaus ist niemand verpflichtet. Das heißt, das Können ist ja auch die Zumutung. Ich kann nur von jemandem etwas abfordern, was er auch der Possibilität nach leisten kann. Das ist, denke ich, ganz klar. Die Kirche denkt, und das wissen wir alle, denkt sehr hoch vom Menschen. Von jedem Einzelnen wird sehr hoch gedacht, natürlich. Und das Ideal sollte uns aber doch nicht entmutigen, wenn wir das Ideal nicht immer erreichen. Das wäre sozusagen aus meiner Sicht, der jetzt ganz anders geprägt ist als viele von Ihnen, wäre schon ein Punkt, den ich noch herausstellen würde. Fast niemand kann das Ideal immer ganz leben. Kaum ein Priester kann das, das ist doch ganz klar. Aber trotzdem muss das Ideal weiter natürlich als Ideal bestehen bleiben. Ja.
Wissen Sie oder auch die Kirche, wie viel Leid durch diese Art der Vorgehensweise die Kirche überhaupt auslöst? Denn dieses Leid ist das, was Sie ja eigentlich auch nicht wollen, dass in sexuellen Beziehungen Dinge auftreten, der andere ausgegrenzt wird. Aber das tun sie mit dieser Art der Vorgehensweise der Kirche. Ich habe das selbst erlebt. Meine Oma musste heiraten, die kannte den Mann gar nicht. Hat 5 Kinder gehabt, hat das alles durchgelebt und war katholisch. Ganz groß, ich bin auch davon geprägt, Messdiener. Ich selber bin 42 Jahre verheiratet. Aber was die Leute da für eine Angst vor der Kirche, vor diesen Dingen gehabt haben, da kam plötzlich jemand, der durfte nicht zur Kommunion gehen, weil er evangelisch geheiratet hat und alle diese Dinge. Und dieser Druck, der da entsteht, der ist wenigstens aus meiner Sicht genauso schlimm, den die Kirche ausübt, wie auf vielen Personen, die mit der Sexualität nicht richtig umgehen.
Danke. Da bin ich mit Ihnen letztlich auch d'accord. Natürlich hat es vor allem in anderen Generationen, nicht so sehr in meiner, aber doch in den früheren Generationen, sehr großes Leid dadurch auch gegeben, dass eben, und deswegen sprach ich ja davon, dass die negative Sicht doch sehr rigide durchgeführt wurde. Und dass sozusagen nicht auf Liebe letztlich überhaupt keinen Wert gelegt wurde, sondern auf ökonomische oder pragmatische Maßgaben. Das sage ich ja, das ist ja das Problem gerade gewesen, von dem wir uns aber zum Glück durch die Einflüsse auch der säkularen Wissenschaften ja entfernt haben. Ich sehe es heute, empfinde ich das ganz anders, als Sie es zu Recht damals empfunden haben. Und nochmal etwas zu den Idealverwirklichungen, die selten funktionieren. Das ist mir ganz klar, dass die selten funktionieren. Und deswegen habe ich auch eben gesagt, dass die Kirche niemanden an den Pranger stellen darf, der diese Ideale nicht erreichen kann. Ich denke, das ist doch aus unserer heutigen Sicht vollkommen klar. Und da würde ich alles unterschreiben, dass jemand natürlich, der unschuldig daran ist, dass er von seinem Ehemann oder von seiner Ehefrau verlassen wird, darunter leidet und darunter auch unverdient leidet, ja, das kann man ja mehr keinem vermitteln, dass das selbstverständlich ist und dass die Kirche sich diesen Menschen annehmen muss, ganz anders, als sie es vielleicht bisher getan hat, das denke ich schon. Und da ist aber momentan der Dialogprozess auch im Gange, auch in der Bischofskonferenz, und ich hoffe, dass hier auch pastorale Lösungen gefunden werden, die auf diese Menschen ganz besonders zugeht. Das muss man ganz klar sagen.
Ja, ja, einmal möchte ich mich auch persönlich bedanken eben für diese aufklärenden Dinge, für das Hintergrundwissen, was Sie uns gebracht haben. Ich meine, das Thema ist ja sehr, sehr komplex und die meisten von uns leben ja auch, weil man es gar nicht anders kann, so diesbezüglich an der Oberfläche. Das einmal, dann ich persönlich erlebe eigentlich so die Sexualmoral der Kirche als relativ verständlich und entgegenkommt. Also selber, wenn also in der Beichte, aktiv wie auch passiv, dass man also auch gar nicht jetzt da hart ist oder dass man da verurteilend ist, sowieso nicht. Also man ist ja ganz vorsichtig und ist überhaupt froh, wenn darüber gesprochen wird, was ja immer weniger auch der Fall ist. So erlebe ich das als Priester und dann auch als Beichtender, dass ich da also sehr viel Verständnis immer wieder entgegengebracht bekomme von Beichtvätern. Also das vielleicht. Dann ist natürlich ein weiterer Punkt, den ich beobachte, den haben Sie jetzt gar nicht so stark oder gar nicht ausgebreitet. Aber ich glaube, ein nicht geringes Problem ist ja unsere starke sexualisierte Zeit. Wir leben ja in einer Phase, in einer medialen, sexualisierten Welt. Das ist ja ist ja enorm. Also wenn man seine Mailbox aufmacht, sofort flattert einem, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, vielleicht habe ich auch das falsche Programm, auf jeden Fall, es flattert einem, wer weiß was, entgegen. Das fängt an mit Bademoden und hört auf mit der härtesten Pornografie. Also wenn man will, wenn man, das, Sie wissen, worüber ich, was ich ansprechen will. Das ist ja eine wahnsinnige Versuchung. Und ich meine, unser einer kommt da mittlerweile, lernt damit umzugehen, muss damit, weil er das auch will. Aber wie ist es mit einem 16-Jährigen? Wie ist es mit einem 17-Jährigen, der auch von zu Hause gar keinen moralischen Maßstab mitbekommen hat? Der gar nicht weiß, was gut. Ja, ich wollte nur einfach auf diese Problematik nochmal hinweisen, ja. Und ich denke, dass Kirche, also man steckt ja selber auch drin, aber wie vorsichtig, wie sensibel wir damit umgehen, obwohl das Problem knallhart ist. Ja, und man vielleicht viel härtere Worte manchmal auch bringen müsste. Also ich, für mich ist das ein Problem, ein Konflikt. Wie spreche ich mit jugendlichen Leuten darüber und wie gehe ich selber damit um? Ja. Nichts für ungut.
Danke. Ja, vielen Dank, dass Sie nochmal diesen Punkt angesprochen haben. Und es ist tatsächlich so, wie ich gesagt habe, dass wir wirklich hier ein intergenerationelles Problem haben, was sich ganz anders darstellt. Sexualität ist in beiden Generationen ein Problem, aber ganz anders sozusagen. Das heißt, was an junge Leute herangetragen wird, an sexuelle Orientierung, ist teilweise auch durchs Internet, auch durch die Medien katastrophal. Und deswegen sagte ich ja, haben wir gerade hier die Chance, weiterhin die kirchliche Sexualmoral nicht rigide, wie es gemacht wurde und was sicher fehlerhaft war, da haben Sie ja vollkommen recht, aber positiv zu werden, das war mein Versuch, den ich ja heute gemacht habe, und dass Orientierung notwendig ist und dass Jugendliche die auch brauchen und suchen, das ist ja das Erstaunliche eigentlich, was sich viele ja gar nicht vorstellen können. Jugendliche sind praktisch dankbar. Ich war in Madrid auf dem Weltjugendtag, jetzt in Madrid, wie gesagt, einem Monat knapp. Konnte mit diesen Themen ganz offen umgegangen werden. Dort gab es Katechesen, wo das knallhart angesprochen wurde, ohne etwas zu beschönigen. Und die Leute laufen nicht weg, die kommen dahin, die wollen das hören, erstaunlicherweise. Vielleicht ist das eben die Problematik innerhalb der Generation. Ich verstehe Sie vollkommen. Niemand kann über den urteilen, der eine andere Sozialisation gehabt hat. Aber sozusagen aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, der ich ja auch noch sozusagen unter 30 bin und auf dem Weltjugendtag das gesehen habe, die Leute suchen diese Orientierung. Und da wäre es doch töricht zu sagen, die Kirche soll ihre Ideale über Bord schmeißen, um sozusagen viele anzusprechen. Es werden trotzdem viele angesprochen.
Eine, da verstehe ich nicht sowas. Wie die Priester waren sexual, haben gemacht solche Sachen. Und die Medien, die Atheisten, pumpen das alles nach oben, nicht? Ja. Und da sage ich bloß, ich habe Respekt für die Priester. Und sie sind so Leute gebaut von Gott wie mir. Sie haben die Natur und alles. Und ich kann nicht verstehen, warum die Leute von der Kirche gehen raus. Meine Eltern haben mich auf den Altar getragen. Und ich bin, einen Wunsch habe ich bloß. Wenn ich jetzt gehe von der Welt weg, da sollen sie mich wieder von der Kirche raustragen auf Friedhof. Dankeschön.
Danke. Ich denke, die Priester akzeptieren wir alle und wir unterstützen die alle. Wir sind alle katholisch, die meisten jedenfalls, denke ich, die heute hier sind. Aber dass es natürlich Fehler gab und Missbrauch gab, das ist ja ganz klar. Und diese Priester müssen auch offensichtlich bestraft werden. Das hat nichts mit Priestersein zu tun, sondern das hat was mit Menschsein zu tun. Das waren einfach Dinge, die gehen überhaupt nicht. Und deswegen ist es auch richtig, dass die Kirche hierfür kritisiert wurde. Das muss man auch deutlich sagen. Und dass wir uns auch in diesem Prozess jetzt in einem Jahr auch diesen Problemen gestellt haben. Ich denke, das war sehr wichtig, dass auch die Anfragen von außen kommen. Das müssen wir akzeptieren. Wir haben einen hohen moralischen Anspruch, den ich ja heute auch hier formuliert habe. Und wenn der nicht eingehalten wird, macht man sich unglaubwürdig. Das ist das Problem bei der Kirche. Und deswegen ist es wirklich schlimmer, wenn ein Priester sowas macht, als wenn ein anderer das macht. Auch wenn die Tat dieselbe ist. Er hat einen viel höheren moralischen Anspruch. Und deswegen ist unser aller Anspruch natürlich viel höher an die Priester. Deswegen die Kritik ist berechtigt. Ja, vielen Dank. Hat mir großen Spaß gemacht, auch die Diskussion. Danke für alle Beiträge, auch die berechtigten kritischen Anfragen. Danke und vielleicht sehen wir uns zu einem anderen Thema nochmal hier in Stiepel. Danke.
Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich auch nochmal für Ihre Aufmerksamkeit. Das muss ich gerade mal ausschalten, sonst ist das irgendwie doppelt. Schärfer als erwartet habe ich gemerkt, wie doch die verschiedenen Sichtweisen auch der Generationen ein bisschen aufeinander trafen. Die eine ist die sich eben tatsächlich noch an vielen alten, auch wirklichen Problemen abarbeitet. Das wird vielleicht noch längere Zeit gehen. Umgekehrt, ich bin zwar 10 Jahre älter und ein bisschen mehr als sie, aber ich merke doch, wie wir doch viele aus der gleichen Schiene kamen. Ich habe auch eigentlich die Sexualmoral der Kirche eigentlich so nie mitbekommen, weil es gab sie tatsächlich nicht. Sie wurde uns nie vermittelt. Und in der Auseinandersetzung damit habe ich eben doch auch eben ihre Schönheit begriffen, habe gemerkt, wie weit auch das darüber hinausgeht. In Heiligenkreuz haben wir Erfahrung mit den Jesus-Freaks. Also Freaks sind so Leute mit bunten Haaren und aufgeschnittenen Klamotten. Das ist eine Bewegung, eine
freikirchliche Bewegung, und die haben eigentlich ganz von sich aus der Beschäftigung mit der Bibel heraus eine Sexualmoral entwickelt, die sie auch für sich verbindlich leben, die eigentlich dem, was wir als katholische Kirche vertreten, erstaunlich nahe kommt. Also ich habe es nie als wie Sie vielleicht etwas Aufgezwungenes erlebt, das so von oben herabkommt, sondern eigentlich der Drang als ein Aufbruch aus einer ja manchmal doch auch irgendwie allzu angepassten und bequem, dass man für alles schon irgendwie eine Rechtfertigung findet, eigentlich ein Gerufensein. Beide Sichtweisen haben natürlich ihre Legitimität, das sollte man sich gegenseitig nicht absprechen. Und vielleicht hat der Abend auch ein bisschen dazu beigetragen, da gegenseitig die Schärfe ein bisschen herauszunehmen, dass man doch anerkennt, das eine hat eben seine Berechtigung wie auch das andere. Auch vielen Dank auch nochmal dem Referenten, auch für die Bereitschaft, so kurzfristig einzuspringen. Ja, vielleicht kann man später nochmal irgendwann, wenn Sie noch einmal einen anderen Vortrag nehmen, werden Sie sicher gerne nochmal einladen. Ja. Vielen Dank. Ach so, Moment, Entschuldigung. Noch die Ankündigung des nächsten Auditoriums, Professor Dr. Peter Hoffmann, Professor für Fundamentaltheologie in Augsburg, wird einen Blick auf die letzten Dinge werfen, also zum Thema Eschatologie sprechen. Worauf warten wir als Christen eigentlich? Im Grunde war es heute auch schon, wir haben das himmlische Hochzeitsmahl, ist uns ja allen, also die Sexualität, also die Erfüllung, auch die leibliche Erfüllung. Wir sollen ja Gott in unserem Leib anschauen und ganz von ihm erfüllt sein, also wovon auch die Ehe ja Zeugnis gibt. Davon werden wir vielleicht, weiß es nicht, aber nächstes Mal auch wieder ein bisschen hören und vielleicht daran anschließen. Danke.